So Eingewöhnungsphase würde ich jetzt nicht mehr sagen. Man hat ja 4 bis 6 Wochen Vorbereitung gehabt. Dann die ersten paar Spiele kann man vielleicht nur durchgehen lassen. So. Also jetzt sollte man sich Anfang November nicht mehr eingewöhnen.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker. Der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Heute ist Freitag, der 1. November, ein Brückentag. Herzlich willkommen. Hatten wir das nicht gerade mit dem Brückentag? Kommt mir zumindest so vor. An alle, die heute arbeiten, schicken wir auf jeden Fall einen dicken Gruß. Und ich bin mir sicher, alle, die heute davon profitieren, sprich alle, die heute einen Brückentag nutzen, schicken an ihre arbeitenden Kollegen ein dickes Dankeschön. Welche Themen haben wir in der heutigen Episode drin? Die Gewerkschaft der Polizei hier in Hamburg ist auf der Zinne. Der Unmut richtet sich gegen den Senat und insbesondere gegen die grüne Justizsenatorin Anna Gallina. Was ist los? Die Hintergründe erklärt uns Polizeireporter André Zantwakili. Irgendwas geht auf dem Hamburger TV-Markt vor sich. Veränderungen bei Hamburg 1 und außerdem kommt noch ein neuer Anbieter dazu, der mit Hamburg 1 nichts zu tun hat. Der Name Hamburg Live aus Liebe zu Hamburg. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe da ein paar Fragezeichen. Wir sprechen gleich mit einer Person, die tatsächlich bei beiden Projekten die Finger im Spiel hat, beziehungsweise hatte. Der FC St. Pauli in der ersten Bundesliga, das läuft bisher so semi. Vielleicht ist das ein ganz normaler Prozess, vielleicht ist aber jetzt schon klar, das wird am Ende für den Verein richtig eng. Hinzu kommt noch das Aus in dieser Woche im DFB-Pokal. Wir ziehen mal eine kleine Bilanz. Wie schlägt sich der Verein bisher in der ersten Bundesliga? Das machen wir zusammen mit unserem St. Pauli-Experten Rupert Fabich. Und zum Schluss werden wir noch unseren Gewinner oder unsere Gewinnerin ermitteln. Wir verschenken das neue Buch von Frank Schätzing, Helden. Die Resonanz auf unseren Aufruf war ziemlich groß, deshalb in wenigen Minuten eine Auslosung. Wir starten jetzt. Staatsanwaltschaft? Unterbesetzt. Die Konsequenz? Dieser Missstand begünstigt kriminelle Strukturen und die Verbrecher werden immer dreister. So ungefähr lautet die Kritik der GdP, der Polizeigewerkschaft hier in Hamburg, vorgetragen vom Landeschef Horst Nienz. Polizeireporter André Zantwakili ist in der Leitung. Er erklärt uns jetzt, warum diese Kritik überhaupt und warum gerade jetzt. Guten Morgen, André.
Moin.
Sag mal, Horst Nienz, der spricht von Alarmzeichen und folgender Satz geht dann auch auf sein Konto. Solche Gewalttaten können ein Klima der Angst weit über das Milieu hinaus verbreiten. André, was ist denn der Auslöser für diese Kritik, bevor wir darüber sprechen, ob sie überhaupt angebracht ist?
Naja, der Auslöser ist, dass es vermehrt Schießereien gibt oder gefühlt vermehrt Schießereien hier in Hamburg. Und wo es auch Tote und Verletzte gibt. Und das sind natürlich immer sehr spektakuläre und medial sehr beachtete Fälle, die natürlich dann für Unsicherheit in der Bevölkerung sorgen.
Geht es da um die berüchtigte Clankriminalität oder ist das weiter zu fassen?
Also ich glaube nicht, dass es da um Clankriminalität im engsten Sinne geht. Auch nicht mal wie wir es im letzten Jahr hatten, was in der Soko Trinity aufgegangen ist, um Bandenkämpfe oder Kämpfe innerhalb von irgendwelchen Banden, sondern das ist einfach für mich so ein Zeichen, dass man wieder vermehrt Menschen aus dem kriminellen Milieu hat, die Schusswaffen tragen. Und solche Leute haben auch oft eine kurze Lunte. Und wenn es dann zu Konfliktsituationen kommt, ist die Schusswaffe halt da und wird als adäquates Mittel eingesetzt, um als Konfliktlösungsstrategie halt.
Aber André, eine Schusswaffe zu gebrauchen, würde ich mal sagen, das gab es ja schon immer. Ist das jetzt im Moment schlimmer als früher oder ist das Panikmache, was der Mann sagt?
Naja, man muss schon mal genau hingucken, ob Schusswaffen vermehrt verfügbar sind und ob auch solche Leute vermehrt Schusswaffen mit sich nehmen. Das hatten wir immer mal wellenweise. Das war mal so in den 90ern, war das mal bei den Albanern sehr verbreitet. Da gab es extra eine Soko Costa, die einfach nur gegründet worden ist, um ja dieses Phänomen niederzuhalten. Und das war exakt das Gleiche. Damals gab es auch sehr viele Schießereien halt dann. Dinge, die man dabei hat, werden dann auch eingesetzt.
Also ich höre da jetzt raus, du sagst, so groß ist der Unterschied zu früher nicht oder interpretiere ich dich falsch?
Naja, das ist schon. Also früher war mehr Lametta, sage ich immer. Das war so, aber es ist natürlich eine Entwicklung, die man wirklich im Auge haben muss. Also da jetzt sich wegducken und sagen, ist nicht so schlimm, ist, glaube ich, nicht angezeigt. Und ich sag mal, solche Schießereien sind ja auch immer dadurch problematisch, dass sie irgendwo stattfinden können und es den Kollateralschäden gibt, also Leute, die nichts damit zu tun haben, getroffen werden.
Die Polizeigewerkschaft geht ja damit eigentlich auch auf den Innensenator zu, das ist schon mal das eine, aber ganz besonders richtet sich die Kritik gegen die Justizsenatoren. Es geht um angeblich zu milde Strafen und fast schon Klassiker, André, weil das höre ich doch seit Jahrzehnten, dass die Verfahren zu lange dauern, weil die Gerichte überlastet sind. War das jemals besser? Also ich will es ja deswegen nicht kleinreden, ich frage nur.
Ja, das war schon immer so. Aber man muss auch sagen, dass bei Tötungsdelikten oder versuchten Tötungsdelikten eigentlich relativ viel Ermittlungsarbeit und Manpower reingesetzt wird.
So, und du sagst, es hat sich schon was verändert. Man muss das im Auge behalten. Wo finden denn diese Verbrechen statt? Ist das irgendwie ein bestimmter Stadtteil, der jetzt ins Auge sticht? Oder ist das über die ganze Stadt verteilt?
Nee, also das ist wirklich verteilt. Das sind oftmals, sag ich mal, so Wohnbezirke, wo auch ein bisschen problematischeres Klientel wohnt und oder Stadtteile, wo problematischeres Klientel wohnt und dort ballt sich das halt. Oder dort findet das statt, das ist so kleckerweise über ganz Hamburg.
Und wenn du das jetzt mal einordnest, und du bist ja bekannt für deine offenen Worte, ist da für den Senat eine offene Flanke? Glaubst du, dass das ein Wahlkampfthema werden könnte?
Natürlich kann das ein Wahlkampfthema werden. Also solche Sachen sind immer sehr spektakulär und die Leute sind immer sehr entsetzt. Und daher wird das, ich sag mal, das ist eine steile Vorlage.
Die Justizsenatorin muss sich zum Thema Kriminalität aktuell so einiges anhören. Die Kritik an ihrer Politik und damit auch am Senat wird lauter. Danke an André Zantwakili. In der Hamburger Medienszene gibt es aktuell ein paar Gerüchte, die sich zum einen um den TV-Sender Hamburg 1 drehen, zum anderen aber auch um ein neues Projekt namens Hamburg Live aus Liebe zu Hamburg. Auf der Homepage der Landesmedienanstalt, die ja die entsprechenden Lizenzen zuteilt, heißt es dazu: Erstens, bei Hamburg 1 gibt es eine Änderung in der Geschäftsführung. Zweitens, der Medienrat erteilt dem Sender Hamburg Live eine Zulassung für die Verbreitung eines Fernsehprogramms. Und jetzt kommt's, der alte Geschäftsführer von Hamburg 1 heißt bzw. hieß Boris Brandt. Aber der Programmmacher von Hamburg Live heißt, Sie ahnen es, Boris Brandt. Können wir das Ganze mal aufklären? Am besten natürlich mit dem besagten Mann selbst. Guten Morgen, Boris.
Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Marcel.
Sag mal bitte, wenn ich das jetzt alles so richtig verstehe und alles richtig gelesen habe, du bist bei Hamburg 1 wieder raus. Warum eigentlich?
Wir haben länger nicht gesprochen.
Scheinbar.
Genau, die Geschichte gestaltet sich wie folgt. Ich habe, und zwar nicht alleine, sondern auch mit Jürgen Hunke zum Beispiel zusammen, der ja bei Hamburg 1 schon mal Investor war und auch drin war, und so habe ich probiert, zusammen das Projekt Hamburg 1 mit dem zu beleben, was ihm eigentlich gebührt, nämlich mit guten Formaten, mit ganz viel Hamburg, mit ganz viel Herz und Liebe und alles das, was dazu gehört, was ein richtig guter, ich sage jetzt mal in diesem Fall noch Lokalsender eigentlich so braucht. Denn Hamburg 1 war ja immer ein Lokalsender und Lokalsender heißt ganz, ganz viel lokalen Inhalt und so weiter. Wir haben Formate vorgestellt, wir haben alles Mögliche geplant, aber der Besitzer des Senders, dem ja auch andere Sender noch gehören in Deutschland, zum Beispiel TV Berlin und Hauptstadt TV und noch irgendwas in Baden-Württemberg, der wollte das nicht so haben, wie wir das haben wollten.
Okay, sowas gibt's ja.
Gibt es.
Und dann seid ihr auseinander, aber Jürgen Hunke hat gleich zu dir gesagt, lass uns was Neues machen.
Ja, nicht ganz so, sondern ich war dann in Urlaub im Sommer. Ich habe ja, um zu beweisen, wie wichtig Gesichter und Köpfe bei Lokalsendern sind, habe ich ja selbst sozusagen da eine Sendung moderiert, zum ersten Mal in meinem Leben mit meinem Kollegen Marco zusammen. Und wir waren innerhalb von ganz kurzer Zeit die erfolgreichste Sendung in der ganzen Gruppe, weil wir einfach nur ehrlich gesagt Quatsch gemacht haben, ein bisschen Blödsinn gemacht haben, Gäste eingeladen haben und sowas alles. Okay. Ich erinnere mich, dass du auch mal da warst.
Nee, ich war da nie. Du hast immer angekündigt, mich einzuladen, aber ich habe nie eine Einladung bekommen. Also das ist im Nachhinein natürlich jetzt nochmal eine Katastrophe. Nein. Also das muss man jetzt mal ganz deutlich sagen. Boris, da hast du ein großes Aber vielleicht beim neuen Projekt. Erzähl doch mal, du bist ja dann zu Hamburg Live gekommen irgendwie.
Ich habe dann im Urlaub erfahren, dass es meine Sendung nicht mehr gibt.
Ja.
Und dann habe ich gefragt, warum. Und dann sagte der Besitzer zu mir, er will neu umstrukturieren, alles neu machen und wir machen im September wieder alles neu. Im September ist dann nichts passiert. Gleichzeitig war es so, dass wir vor allen Dingen hinter diesen ganzen kaufmännischen Themen sehr hinterher waren, weil natürlich Jürgen und ich beide die Grundsätze oder die Voraussetzung für ein Programm ist immer auch eine gewisse finanzielle Sicherheit und dass es den Kollegen alle gut geht und dass alle Bescheid wissen, was die Pläne sind fürs nächste Jahr und dass die Bilanzen auf dem Tisch liegen und dass man für die Werbekunden vernünftiges Material in der Hand hat und sowas alles. Und alles das haben wir leider nicht zusammenbekommen. Und deswegen habe ich dann gesagt, dann kann ich hier kein Geschäftsführer sein, wenn das auf wackeligen Beinen steht. Das mache ich nicht. Und schon zumal, wenn du als Geschäftsführer ohne Vertrag und sowas alles da aus tatsächlich aus Liebe zu einem Projekt und zu dem Thema Lokalfernsehen überhaupt sowas macht, dann willst du natürlich nicht Risiko gehen. So, und das Jürgen ging es genauso. Und dann haben wir uns irgendwann zusammengesetzt, weit nach meinem Urlaub, und haben gesagt, pass auf, dann müssen wir das eben selber machen. Jürgen hat ja schon vor 25 Jahren sowas angegangen mit gutenmorgenhamburg.de, wo er eigentlich vorhatte, da gab es so dieses ganze Internet und alle die ganzen Sachen waren gerade so am Anfang. Und er hat gesagt, oder hat gedacht damals schon, er glaubt, dass er, dass lokale Medien eben immer weniger von großen Verlagen bezahlt werden können und dass das jemand in die Hand nehmen muss, und zwar jemand Lokales. Und als er die Stadtpartei damals gegründet hat, hatte er einen Slogan, der hieß aus Liebe zu Hamburg. Und dieser Slogan ist wieder auf den Tisch gekommen und dann haben wir beide gesagt, ey, wo machen wir das eigentlich? Wir machen das aus Liebe zu Hamburg. Wir wollen eigentlich gern den Hamburgern das geben, was sie auch verdienen, nämlich einen tollen, wirklich ernsthaften Lokalsender mit Herz und Verstand und so. Und dann haben wir gesagt, jetzt lass uns das Projekt mal selber angehen. Und dann haben wir uns damit beschäftigt. Und am 10.12. gibt es dazu eine Pressekonferenz und dann gibt es da Details.
Okay, also so ein bisschen der alte Medienfuchs, der natürlich ein bisschen Spannung aufbauen will. Aber ich will das nur noch einmal sortieren für alle, die sich vielleicht mit diesem Thema oder mit Hamburg 1 nie so beschäftigt haben in den letzten Jahren. Den Sender gibt es scheinbar weiterhin. Du bist dort nicht mehr Geschäftsführer. Du startest jetzt mit Jürgen Huhnke. Der ist ja eine schillernde Persönlichkeit hier in Hamburg. Du hast ja eben schon so ein paar Etappen aus seinem Leben erwähnt. Er ist, das darf man ja auch sagen, vielfacher Millionär und interessiert sich sehr für Medien, liebt Hamburg und startet mit dir jetzt zusammen einen anderen Fernsehsender. Gebe ich das richtig wieder?
Also vor allen Dingen machen wir keinen Lokalsender, sondern Regionalsender. Damit fängt das schon mal an.
Aha, erklär mal den Unterschied.
Der Unterschied ist, dass regional groß ist und dass Region, also dass die Region was anderes ist als ein Lokal sozusagen. Also lokal ist klein. Lokal ist tatsächlich auf die Stadtfläche bezogen. Wir denken das größer. Wir haben eigentlich, also wir machen das aus Liebe zu Hamburg, aus Liebe zum Norden und haben da einiges vor. Das Wichtigste sind auch da Programme. Das Wichtigste ist zum Beispiel, ich sag mal so einfach nur, um ein konkretes Beispiel zu haben. Ich habe, als ich angefangen habe, ich glaube auch sogar, als wir gesprochen haben, darüber immer gesagt, für mich ist das Wichtigste, das Lebensgefühl der Hamburger heute. Und eine Sendung, die einfach heißt, was denkt Hamburg, wo man jeden Tag mit Menschen auf der Straße spricht und einfach auf, gerade vor Wahlen übrigens, die ja hier ins Haus stehen bald im März, ist es total wichtig, mit den Menschen zu sprechen, die Menschen ins Fernsehen zu bringen, die Meinung der Stadt, das Gefühl der Stadt ins Fernsehen zu bringen. Und alles das wurde eben bei Hamburg 1 nicht unterstützt. Keine Menschen, nicht genügend Budget dafür und so weiter. Das gibt da andere Interessen, das ist auch alles total okay. Aber es ist nicht das, was wir beide, Jürgen und ich, uns hier vorstellen als einen tatsächlich vernünftigen Regionalsender.
Boris, darf ich da mal eine ketzerische Frage stellen? Hamburg 1, würde ich jetzt sagen, in meiner Wahrnehmung, vielleicht täusche ich mich da komplett, aber spielt in Hamburg einfach keine Rolle mehr. Das war vor 10, 15 Jahren vielleicht nochmal anders. Aber mittlerweile, woher nehmt ihr den Mut oder die Überzeugung zu sagen, okay, es gibt zwar ein Lokalsender oder einen Sender hier in Hamburg und ihr macht jetzt einen Regionalsender, der wird aber Erfolg haben im Gegensatz zu Hamburg 1. Also dazu gehört ja ein bisschen Mumm, sage ich jetzt mal so. Ja.
Also erstens mal ist es so, dass wir persönlich ins Risiko gehen, das persönlich nehmen und auch persönlich machen. Unser Ziel ist nicht, morgen viel Geld zu verdienen. Unser Ziel ist plus minus null und gemeinsam mit Hamburgern, Hamburger Unternehmen, Menschen, die sich für Hamburg interessieren, ein gutes Programm hinzustellen für die Hamburger. Es gibt zwei Städte in Deutschland, deren Bewohner tatsächlich, wie soll man sagen, sich mehr mit der Stadt identifizieren als andere. Also Großraum, Städte mit größerem Volumen, das sind München und Hamburg. München hat ein sehr eigenes Gesicht und Hamburg hat ein sehr eigenes Gesicht. Und ich denke, wenn es in einer Zeit wie heute, wo es wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich echt nicht gut steht um das Land, sind Städte wie Hamburg und München zum Beispiel diejenigen, die die Chance haben, auch wieder aufzubauen und vorzuleben, wie es besser sein kann, Politik zu ändern, Missstände abzuschaffen, konkrete Dinge zu tun. Und alles das, man muss in Zeiten investieren, wo gerade die Lage vielleicht ein bisschen zweifelhaft ist, um hinterher, wenn es besser wird, auch gut dazustehen. Und das machen wir. Und da nehmen wir auch unseren Mut her. Die Hamburger wollen das. Und dazu kommt ein ganz wichtiges Thema. Wir haben ich glaube, über 1 Million Menschen in Hamburg sind in Anführungsstrichen das, was man die ältere Generation bezeichnet, oder rutschen da bald rein in diese Zeit. Und wenn man sich anguckt, was für Rentner getan wird, die Deutschland mit aufgebaut haben, die ganzen tollen Zeiten miterlebt haben, inklusive den Themen wie zum Beispiel Grenzöffnung, also Mauerfall und alles das, was dazugehört, das ist eine Generation, die jetzt älter wird. Und was hat die? Was hat die noch? Die kann ja nicht mal, der öffentliche Raum ist im Moment in der Sicherheit eingeschränkt, ins Theater kannst du dir nicht mehr leisten zu gehen. Das sind alles Themen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Wir wollen zum Beispiel das Theater auch in die Wohnzimmer bringen. Wir wollen mit Hamburger Bühnen sprechen. Hier gehören ja auch die Kammerspiele. Unter anderem, dass wir eben auch manchmal einfach Theaterstücke wieder ins Fernsehen bringen für die Menschen, die nicht rausgehen können, die sich nicht trauen, nachts noch auf St. Pauli rumzuhängen und ins St. Pauli-Theater zu gehen und so.
Boris Brandt über das neue TV-Projekt Hamburg Live. Vielen Dank. Diese Woche eine bittere Niederlage für den FC St. Pauli. Mit 2-4 raus im DFB-Pokal bei RB Leipzig. Vielleicht nicht unerwartet, in Leipzig kannst du immer als Verlierer vom Platz gehen, aber leider passt diese Niederlage ins Bild. Nehmen wir das Spiel doch mal als Aufhänger, um eine Zwischenbilanz zu ziehen. St. Pauli in der ersten Liga. Wie bewertet unser St. Pauli-Experte den bisherigen Verlauf der Saison? Rupert Fabich, guten Morgen. Sag an, wie läuft's deiner Meinung nach für St. Pauli in der ersten Bundesliga?
Unzufriedenstellend, würde ich sagen. Einerseits kann man die Leistung betrachten und das ist vielversprechend und ermutigend, weil die gar nicht so schlecht sind. Also rein leistungsmäßig ist St. Pauli nicht die drittschlechteste Mannschaft der Bundesliga bislang. Aber was ist am Ende entscheidend? Nicht, wie schön man spielt, wie gut man spielt, sondern welche Resultate man holt. Und da sind 5 Punkte bislang natürlich zu wenig. Also die sind auf Kurs Relegation und ich weiß auch nicht, ob man den 16. Platz dann halten kann. Also da muss punktemäßig mehr gehen, aber zumindest sind die Leistungen Indikatoren dafür, dass die Mannschaft auch Potenzial hat, mehr Punkte zu holen.
Also du nimmst jetzt das Wort Relegation in den Mund, das ist ja dann auch kurz vor direkt abzusteigen, aber auf der anderen Seite komme ich jetzt mit einer Binse. Die Saison ist ja noch jung, eigentlich ist doch noch gar nichts passiert, oder? Man findet sich da noch so ein bisschen ein, ist das nicht so eine Eingewöhnungsphase oder würdest du das schon höher hängen?
Also Eingewöhnungsphase würde ich jetzt nicht mehr sagen, man hat ja 4-6 Wochen Vorbereitung gehabt, dann die ersten paar Spiele kann man vielleicht nur durchgehen lassen, so. Also jetzt sollte man sich Anfang November nicht mehr eingewöhnen, sondern da müssten schon Ergebnisse sichtbar sein und die wären ja auch sichtbar. Das ist ja schon offenkundig. Also die Saison ist nicht mehr jung. Man sieht, dass eine Entwicklung eingesetzt hat, aber es ist jetzt auch noch nicht irgendwie zu spät und es gibt auch noch keinen Grund, in Panik zu verfallen.
Aber woran liegt es denn am Ende? Schießen Sie zu wenig Tore oder ist die Abwehr zu schlecht oder kommt alles zusammen?
Punkt.
Sie schießen zu wenig Tore. Sie schießen zu wenig Tore. Ja, werden Sie im Winter nochmal nachrüsten?
Ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Also das ist auch das, was wir hören, dass Sie einen Stürmer holen wollen, dass da dessen Verpflichtung höchste Priorität im Winter hat. Und das merkt man ja auch momentan, dass das Element ist, was fehlt. So ein Stürmer, den man vielleicht auch mal hoch anspielen kann oder der physisch in der Lage ist, dagegen zu halten. Es fehlt Schnelligkeit im Team einerseits da vorne, andererseits bislang zumindest auch noch die Abschlussqualität. Da muss man schauen, ob das wirklich eine individuelle Qualitätsfrage ist oder auch viel Pech und dass sich das so ein bisschen einpendelt. Aber das ist schon die große Baustelle. Defensiv macht das St. Pauli bislang eigentlich relativ gut, bislang sogar ziemlich gut für einen Aufsteiger. Da kann man jetzt nicht meckern. Aber im Sturm, ja, es fehlt eben so der letzte Abschluss. Und da wird auch was passieren.
Wie bewertest du den neuen Trainer, Alexander Blessin? Nicht mehr ganz so neuer Trainer, aber im Grunde ja noch.
Also ich finde ihn erstmal sehr sympathisch. Ein offener, transparenter Typ. Einen gewissen Charme so. Das macht Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten, sich mit ihm zu unterhalten. Und fußballerisch, finde ich, bislang hat er das auch wirklich ordentlich gelöst. Es geht pragmatisch an die Sache ran. Er hat eine Systemumstellung vollzogen. Er rotiert dann, wenn er es für richtig hält. Er wählt die Ansätze auch so, wie es vielleicht dem Gegner entspricht, hat aber auch eigene mutige Ideen für Aufsteigerverhältnisse, auch ein bisschen mitzuspielen. Also ich finde ihn, er macht an ihm liegt das bislang am wenigsten, glaube ich. Er macht das ganz ordentlich.
Dann würdest du sagen, wenn man so ein Fazit zieht, am Ende macht weiter wie bisher, haut rein, aber bloß nicht in Panik verfallen.
Ja, es gibt gar keinen Grund, jetzt in Panik zu verfallen. Also man sieht ganz deutlich, wo die Baustellen sind. Man kann das teilweise mit einem spielerischen Ansatz versuchen zu kompensieren. Man kann es dann im Winter auf dem Transfermarkt versuchen zu kompensieren. So, noch ist St. Pauli 16. Das würde immer in Relegation bedeuten. Und es gibt mit Kiel und Bochum zwei Mannschaften, die sich bislang auf jeden Fall erheblich schwächer präsentiert haben. Also nicht hektisch und panisch werden.
Wie schlägt sich der FC St. Pauli in der ersten Bundesliga? Danke für diese Einschätzungen an Abendblatt-Sportreporter Rupert Fabich. Letzten Freitag war ein Segment unseres Infopodcasts anders. Wir hatten eine kleine Buchverlosung eingebaut. Allerdings nicht irgendein Buch, sondern den neuen Frank-Schätzing-Roman Helden. Mehr potenzieller Bestseller geht wohl nicht. Um das Ganze ein bisschen spannend zu machen, hatten wir in der Folge ein Codewort versteckt. Dieses Codewort, jetzt kann ich das ja nennen, der Einsendeschluss war am Dienstag, dieses Codewort lautet Mittelalter, weil das Buch spielt im Mittelalter. Und alle, die uns die richtige Lösung gemailt haben, sind jetzt mit einem Zettel, auf dem der entsprechende Name steht, in einer Schüssel gelandet. Und ich werde jetzt kurz und schmerzlos den Gewinner ziehen. Also hier los der Moderator noch selbst. Sekunde, noch einmal mischen. Ich will es auch nicht übertreiben. Und der Name ist wie folgt. Es ist eine Gewinnerin. Herzlichen Glückwunsch an Sabine Bartels. Liebe Sabine, bitte einmal die Adresse mailen, dann können wir das Buch auch so schnell wie möglich zuschicken. Also Glückwunsch und viel Spaß mit dem Buch an Sabine Bartels. So, wir sind durch für heute. Tausend Dank fürs Zuhören. Womit gehen wir morgen ins Rennen? Morgen hören wir mal bei einem anderen Podcast rein. Und zwar bei Kollegen aus dem Funke-Universum in den Podcast Meine schwerste Entscheidung, ganz neu auf dem Markt. Dort erzählt Robert Habeck ziemlich ehrlich, ist zumindest mein Eindruck, wie er 2021 mit einem Statement den Wahlkampf von Annalena Baerbock mehr oder weniger torpediert hat. Erstaunliche Aussagen von Habeck. Und das dann analysiert bei uns von einem der Top-Journalisten in unserem Land, von Hajo Schumacher. Sie kennen ihn natürlich auch aus diversen politischen Talkshows und Podcasts. Also Politik-Deep Talk bei uns mit Hajo. An alle Hörer, hoffentlich bis morgen und ein schönes Wochenende.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.